Deutschlandfunk Kultur Interview.
Seine Recherche zu dem Buch Ganz unten hat Günter Wallraff 1970 berühmt gemacht. Da ist er als Ali, als Gastarbeiter verkleidet, durch deutsche Großbetriebe gegangen. Das war aber damals schon nicht das erste Mal, dass er undercover recherchiert hat zu dem Thema, das in diesem Jahr auch das Thema der Denkfabrik von Deutschlandfunk Kultur ist. Prekäre Arbeitsverhältnisse nämlich. Er hat das schon in den 60ern gemacht und tut es bis heute. Zuletzt war er beim Unternehmen Amazon unterwegs. Ich habe mit Günter Wallraff gesprochen und ihn als erstes gefragt, was sich in dieser langen Zeit überhaupt verändert hat, die er diese Szene schon beobachtet.
Ich würde schon sagen, die Gesellschaft zerfällt immer mehr in immer sich mehr konzentrierende Superreiche und eine zunehmend abgehängte, verarmende Schicht. Auch statistisch zeigt sich das. Also von 100 Akademikerkindern sind etwa 2/3, die wiederum studieren. Und von Nicht-Akademiker-Kindern ist das höchstens 1/4. Man kann von Kastengesellschaft sprechen, Klassengesellschaft ohnehin. Man bleibt unter sich und die Förderung, die nimmt immer mehr ab. Und dazu kommt es, dass rein das vermögensmäßig unterste Drittel der Bevölkerung ist mittellos oder hat Schulden. Und die obersten 10% halten allein 2/3 des Vermögens in ihren Händen und das Tendenz steigend. Ein Satz aus der Frühzeit des Kapitalismus, weil du arm bist, musst du früher sterben, das hat sich wieder voll bewahrheitet. Der Welterste Präsident Montgomery spricht hier bereits von einer Schande für Deutschland. Also Deutschland ist damit Spitzenreiter.
Was ich interessant finde, ich finde, es gibt Jobs, da gilt das nicht, aber ich finde, es gibt Jobs, die wirklich unangenehm sind, anstrengend, schlecht bezahlt, wo ich trotzdem sagen würde, es ist jetzt kein Weltuntergang, wenn ein Mensch das mal ein paar Monate macht. Aber ich habe oft das Gefühl, dass man in diesen Mac-Jobs, wie sie teilweise genannt werden, prekären Beschäftigungen, auch feststeckt und keinerlei Aufstiegschancen hat. Also ist das auch so ein Ding, wir müssen ja nicht darüber reden, dass es den Leuten besser gehen sollte, die sowas machen. Wir müssen doch eigentlich auch darüber reden, dass die auch eine Chance haben sollten, das nicht ewig zu machen.
Nun, warum machen sie es? Weil sie sonst keine andere Arbeit finden. Und es ist anerkennenswert, dass sie überhaupt sich dafür hergeben. Aber sie werden da in mehreren Jahren meistens verschlissen. Ich habe ja selbst in diesen Jobs recherchiert und bin da mitgefahren. Selten, dass das jemand länger aushält als 5 Jahre. Und das habe ich auch erlebt. In der Regel waren wir 10, 12, manchmal 14 Stunden unterwegs, um überhaupt das Soll zu erfüllen. Und wenn man das dann umrechnet auf einen Stundenlohn, da kamen manchmal 3, 4 Euro raus. Ja? Und Sie sehen ja, wie abgehetzt diejenigen vor der Türe stehen und nicht mehr ein- und auswissen, oft sprachlich noch gehandicapt sind. Darum sind Flüchtlinge da auch in diesen Job so willkommen. Es ist eigentlich eine Ausbeutung im extremsten Sinne. Und innerhalb unserer Politik gibt es keine Lobby für die. Und wenn Sie sehen, wie bei unseren Politikern, egal in welcher Partei, eine Unzahl von Lobbyisten an den Einzelnen dranhängen, sie einbinden, sie zu Vorträgen einladen, dann müssen Sie sehen, dass hier eine Kaste der Unberührbaren besteht, die keine Lobby haben, die keine Fürsprecher haben in der Politik, weil sie eben abgehängt sind.
Aber wenn Politiker und Politikerinnen immer mal wieder in verschiedenen Zusammenhängen vorgeworfen wird, dass da so viele Akademiker an den Parlamenten sitzen, dass das Juristen, Lehrer und Ähnliches überwiegend sind und dass die viele nicht repräsentieren, dann sagen die natürlich immer, das ist überhaupt kein Problem, das ist ganz egal, man muss etwas nicht selbst erlebt haben, um es zu kennen und sich da einzusetzen. Das sehen sie offenbar anders.
Ja, absolut. Man muss wissen, worum es geht. Wenn man nur unter sich ist, man verliert den Blick für ein Drittel der Bevölkerung, die besitzlos ist oder sogar Schulden hat und die sich nicht vertreten fühlen. Und von daher gesehen fehlen diejenigen auch in den Parlamenten, die aus Familien kommen, die das zu spüren bekommen haben, die sich da auskennen. Und von daher leben wir wirklich in einer Klassengesellschaft, ist schon überholt, man muss sagen, vielmehr in einer Kastengesellschaft. Man bleibt unter sich, man weiß gar nicht, wie es denen geht, mit denen man kaum was zu tun hat. Nicht? Man lebt in eigenen Wohnvierteln, besucht andere Schulen, bessere Schulen, hat andere Konsumgewohnheiten, ist in anderen Clubs, hat andere Sprachcodes. Man lebt nebeneinander her. Ich sehe das gar nicht als Böswilligkeit an von denjenigen, die da politisch guten Willens sind, aber wenig Einfühlungsvermögen und wenig Ahnung haben.
Zweifeln Sie da nicht manchmal am Sinn Ihrer Arbeit? Lassen Sie mich das bitte erklären. Also wenn Sie eine Undercover-Recherche zum Beispiel gemacht haben und das Ergebnis ist dann im Fernsehen zu sehen, erscheint in Buchform, wie auch immer, dann erregt das bis heute in der Regel sehr viel Aufmerksamkeit, vorübergehend. Aber ich frage mich manchmal, ob das bei manchen, die das dann auch gerne sehen, was Sie machen, ob das nicht auch fast so eine Form von Voyeurismus ist. Haben Sie das Gefühl, die Menschen, die nicht betroffen sind von diesen prekären Arbeitsverhältnissen, interessieren sich wirklich dafür, für die anderen, die davon betroffen sind?
Es ist in vielem eine Sisyphusarbeit, aber wir leben in einer Demokratie, in einigem wird auch was erreicht. Nicht? Ich denke alleine daran, wo ich 2 Jahre in der Rolle eines türkischen Arbeiters wirklich Gesundheit ruinierendste Arbeit miterlebt habe, selbst schwerste Bronchienschäden davon trug, wo wir Giftstäube ohne Staubmasken und so weiter schlucken mussten und wo hier Menschenhändler noch und noch in den Betrieben bei Thyssen davon profitierten. Immerhin wurde da erreicht, das Verursacherprinzip bis heute gilt das, dass in den Betrieben die verantwortlich sind, die davon profitieren und nicht die das abschieben können auf Subunternehmer, auf Menschenhändler. Also es wird immer wieder doch auch was durch Gesetzesänderungen erreicht, aber vor allem Bewusstseinsveränderungen. Ich habe nicht viele Freunde, aber diejenigen, denen mir nahe sind, sind Menschen aus solchen Verhältnissen. Auch jetzt bin ich in einer Initiative, die sich um Obdachlose kümmert, habe selbst auf der Straße mit übernachtet, um selber wieder sensibilisiert zu werden. Und ich mache das, weil es Sinn macht und weil ich mich da auch nützlich machen kann. Was es unmittelbar erreicht, das weiß man nie vorher. Und manchmal erreicht man mehr, als man sich vorher vorstellen kann. Und da hoffe ich auf doch viele in dieser Gesellschaft.
Herr Wallraff, Sie haben, das haben Sie ja auch beschrieben, sehr viele Menschen kennengelernt, die wirklich so leben, in solchen Situationen arbeiten. Und Sie haben das auch erwähnt, auch mir gegenüber, dass da teilweise Freundschaften entstanden sind, auch wenn die Projekte jeweils für Sie beruflich zu Ende waren. Wie sehen diese Menschen sich oftmals, das sind ja Individuen, aber so ganz generell eigentlich selber, sind die quasi hoffnungslos? Also haben die resigniert oder haben die noch die Hoffnung, dass auch für sie irgendwas besser werden könnte?
Ich sehe da eine ganz große Lethargie. Es gibt einen Teil der Gesellschaft, ich würde sagen ein Drittel der Gesellschaft, fühlt sich abgehängt, nicht mehr dazugehörig. Sie sehen sich auch nicht mehr vertreten in den Parteien. Sie gehen nicht mehr zur Wahl. Sie bleiben unter sich. Sie sind resigniert und entsprechend haben sie auch schwerste psychische, ja, man kann schon von Erkrankung sprechen oder von Depressionen sprechen. Das ist leider ein Zustand von den alten Menschen mal ganz abgesehen. Wir sprechen ja auch in der Soziologie bereits von Neofeudalismus und von den A-Gruppen. Das sind alte, arbeitslose Ausländer, die nicht mehr dazugehören und alleinstehende Erziehende. Und von daher gesehen ist es eine Gesellschaft, die auseinanderfällt, die nicht mehr das verspricht, was eigentlich in unserer Verfassung vorgesehen ist.
Der Journalist und Undercover-Rechercheur Günter Wallraff im Deutschlandfunk Kultur. Ein Gespräch im Rahmen unserer Denkfabrik 2021. Und wenn Sie die Denkfabrik gern mal digital besuchen wollen, dann finden Sie sie unter der Adresse denkfabrik.deutschlandradio.de. denkfabrik.deutschlandradio.de.